Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Schönen guten Abend. Krisenherd Europa, wie ein Kontinent die Pressefreiheit verliert.
Treffpunkt Springer-Zentrale, wie man mit einem deutschen Medienpreis US-Tech-Milliardäre umschmeicheln kann.
Medientreffpunkt Mitteldeutschland, was die Medienpolitik ausheckt.
Echo verstummt, wie ein Preis klanglos verschwindet.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung.
Die kommt heute von Tim Renner. Der ehemalige Musikproduzent, Ex-Staatssekretär für Kultur in Berlin und Professor für Musikbusiness an der Popakademie Baden-Württemberg, sagte zum gestern verkündeten Ende des Musikpreises Echo, Zitat, der Echo kann gerne weiterleben, wenn die Moral dahinter eine andere wird. Das Problem sind Manager, die keine Moral und Verantwortung gezeigt haben. Der Preis trägt jetzt die Konsequenz für sie. Ein bisschen erinnert das an den Nubbel, der am Ende des Karnevals stellverretend für die eigenen Sünden verbrannt wird.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Gemein hast du nicht gesagt, Nubbelpähler, aber egal. Ich finde ja, der Nubbelvergleich von Tim Renner, der hinkt irgendwie. Denn im Karneval, da ist ja irgendwie zwar am Aschermittwoch dann alles vorbei, aber ein Jahr später, da ist der Nubbel ja eben wieder da und alles ist wie immer. Genau das sollte, glaube ich, dem Echo jetzt auf keinen Fall passieren. Ob man den Musikpreis jetzt hätte direkt gleich beerdigen müssen, okay, weiß ich nicht. Klar ist aber ein weiter so, das kann es nach den Diskussionen der letzten Tage und auch der gestrigen Ankündigung des Bundesverbandes Musikindustrie nicht mehr geben. Jetzt den Namen und vielleicht noch so ein bisschen am Konzept was zu ändern, das wird nicht reichen. Die Veranstalter, die werden sich nun daran messen lassen müssen, ob es ihnen ja mit dem Deutschen Musikpreis tatsächlich gelingt, einen echten Neuanfang hinzulegen. Erst dann werden wir wissen, ob der Echo weiterleben wird oder doch für immer Geschichte ist. Denn anders als im Karneval ist jedes Jahr verbrennen und von vorne beginnen hier ja wirklich keine Option.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das kuschelnde Medienmagazin. Herr Pähler.
Ja.
Ich habe da mal eine Frage an dich. Mhm. Was würdest du machen, wenn du so jemand richtig toll findest, so richtig bewunderst, so ein Übervorbild für dich ist, weil er viel wichtiger ist, viel, viel reicher und da in einer Liga spielt, wo du auch unbedingt hin möchtest? Wie bringst du dich da so auf eine Ebene?
Also so richtig groß jemand?
Mhm.
Also ich glaube, ich würde versuchen, mich irgendwie so langsam an ihn ranzuschmeißen und ihm vielleicht auch, ich muss es schaffen, glaube ich, mit ihm auf einer Bühne zu stehen, dass ich sozusagen in den Klatschpressen der Welt quasi auf den gleichen Fotos bin und auf mal fragen sich alle, wer ist der Pähler? Ja, und dann läuft es, glaube ich. So ein bisschen ranschmeicheln, ranschmiegen, das könnte funktionieren, oder?
Ja, aber wenn man sich so ranschmeichelt, ich meine, so von unten kommen, kommt dann ja eher nicht gut. Man muss
man muss künstlich so eine Augenhöhe aufbauen.
Ja.
Einfach so sagen, hey, ich bin auch ein Großer und ich habe hier was für dich, da kannst du gar nicht Nein sagen. Oder?
So was Ähnliches hat in dieser Woche der Medienkonzern Springer gemacht. Ich weiß nicht, ob ich mit meiner Eingangsfrage so nach den Motiven, die ich dir gestellt habe, Herr Pähler, auch, ob es hier eine Parallele gibt, aber man mag es fast vermeiden. Also ich bin sehr neugierig, aus welcher Intention der Springer-Konzern sich auf Kuschelkurs mit einem Internetmilliardär begeben hat. Mal wieder, möchten wir uns sagen. Aber schauen wir uns das jetzt mal an, in Ruhe und der Reihe nach.
Ja, also schauen wir mal 2 Jahre zurück. Da hat nämlich Facebook-Chef Mark Zuckerberg den Preis entgegengenommen. Und in dieser Woche Amazon-Gründer Jeff Bezos in Berlin hat er ihn bekommen, den Axel Springer Award für innovative Unternehmen mit gesellschaftlicher Verantwortung. So bezeichnen es jedenfalls die Preisstifter des Medienkonzerns.
Das klingt ja erstmal toll, ne? Und kann man auch irgendwie nachvollziehen, das ist irgendwie begründbar. Aber wenn man dann doch mal so in den Springer-Publikationen, in der Springer-Presse nochmal so ein bisschen nachschaut, was die denn zum Beispiel mal über Jeff Bezos in der Vergangenheit geschrieben haben, da kommen eigentlich eher so gegenteilige Schlagzeilen raus. Ja, also man bei Amazon nur sehr schlechte Arbeitsumfeld hat und Bild.de titelte sogar mal über Jeff Bezos, warum ist er so böse? Also was steckt dahinter, wenn ein deutscher Medienkonzern Internetmilliardäre auszeichnet? Das erörtern wir jetzt mit Jörg Wagner, der Medienjournalist, war bei der Preisverleihung in Berlin dabei und ist uns jetzt von unterwegs zugeschaltet. Guten Abend, Jörg.
Guten Abend, Fino und Pähler.
Guten Abend.
Ja, Jörg, du warst bei der Preisverleihung in Berlin dabei, hast berichtet, aber vielleicht zuerst, anders als beim Facebook-Gründer Mark Zuckerberg 2016 oder beim Erfinder des World Wide Web Timothy Berners-Lee im vergangenen Jahr, war die Preisübergabe an Jeff Bezos mit Protesten verbunden. Wie hast du diese Szenerie erlebt?
Also erstmal habe ich sie natürlich erlebt mitten im Springerhaus, im Springer-Hochhaus. Unten war ein sogenannter schwarzer Teppich ausgerollt. Bei Facebook-Gründer Zuckerberg war das ein grüner Rollrasen, der erinnern sollte an die Facebook-Zentrale. Auf dem Dach ist da wohl Rasen und da sind auch Birken. 22 oder 24 Birken wurden damals in Pankow, in Berlin-Pankow gefällt. Diesmal war alles nüchterner, viel einfacher. Wie gesagt, nur schwarzer Teppich und eine Fotowand. Dort habe ich ihn 2-3 Minuten sehen können beim Knipsen von Bildern mit Pressevertretern. Und da waren schon die Trillerpfeifen der rund 300 Demonstranten ganz deutlich zu hören, die sich an der Axel-Springer-Straße, die früher Lindenstraße hieß, aufstellten so und natürlich in diesen gelben Verdi-Jacken, aber international aus verschiedenen Ländern dort mit Trillerpfeifen und Protestrufen sich Gehör verschafften. Aber er kam für uns Beobachter ja nicht recherchierbar aus dem Gebäudeinneren und ich weiß nicht, ob er das tatsächlich mitbekommen hat oder ob das Knipsen dann für ihn der Fotoapparate lauter war und verschwand dann in die 19. Etage war das. Dort gibt es einen kleinen Veranstaltungsraum, vielleicht so in der Größe von 2-3 Klassenzimmern. Wir Journalisten saßen 9 Etagen dann tiefer als er und sahen fern, und zwar den Springer Hauskanal mit der Preisverleihung. Die wurde uns sozusagen eingeblendet. Dort oben war nichts zu hören von den Pfiffen und von den Protesten. Und ich nehme mal an, auch die 19. Etage war gut abgeschirmt. Dafür sorgte ja schon mal die Musik, die ihm zu Ehren sehr laut eingespielt wurde. Das war Pink Floyd mit Time zu biografischen Details, die ihm dann nochmal Das ist dein Leben vorerzählt wurden. Dann gab es natürlich eine Menge ehrende Worte per Video von Bill Gates, Steven Spielberg, der hat ja diesen Washington Post Film gemacht, Die Verlegerin, dann der Börsenguru Warren Buffett, aber auch es gab leibhaftige Laudatoren, wie zum Beispiel der Präsident des Fiat-Konzerns. Das war alles so schmeichelhaft alles und so ehrend, da hat er sicherlich keinen Gedanken darüber verschwendet, wie es denn da wohl gewesen ist unten auf der Straße. Und ich denke, wenn man das genau nimmt, ist das auch nicht der richtige Anlass dort zu kritisieren. Wer macht das schon? Jemanden einladen und sagen, du bist aber wirklich ein Ausbeuter.
Ist denn, du hast trotzdem ja so ein bisschen auch mitbekommen, was bei den Demonstranten Sache war. Welche Beobachtungen hast du da machen können?
Also erstmal war das eine Inszenierung, das muss man schon so sagen. Da wurde vorher so, gab es so einen Einheizer, der gesagt hat, wir üben das jetzt nochmal und ihr kennt doch, wie das ist bei der Fußballnationalmannschaft. Und dann haben die tatsächlich also die Leute gecoacht, gemeinsam zu pfeifen und so weiter. Aber man kann schon sagen, das war natürlich nicht nur einfach Selbstzweck, sondern das macht man eben halt so. Sie war kämpferisch, die Stimmung. Sie war auch sehr stark geprägt durch Frustration. Das hat man schon mitbekommen. Und wenn man bedenkt, dass im Springer-Hochhaus wahrscheinlich zu der Stunde, als diese Demo da war, abends 18 Uhr, die höchste Gelddichte pro Quadratmeter zumindest in Deutschland zusammenkam, dann kann man das auch nicht verdenken, dass man da wütend ist, wenn man da zu Billigstlöhnen bei Amazon beschäftigt ist und wenn man zudem noch die Gäste aus Show, Medien und Politik zusammenzählt, die dort aufgelaufen sind, war das sozusagen die High Society. Allein Jeff Bezos wird ja auf 130 Milliarden Dollar geschätzt, Geld, das seine weltweit 556.000 Mitarbeiter mit erwirtschaftet haben. Dabei geht es ja nicht um Neid, sondern um würdige Bezahlung. Der Verdi-Chef Frank Bsirske war da. Er kritisierte nicht nur die Steuervermeidungspolitik Amazons, sondern auch die miesen Arbeitsbedingungen.
Wir haben eine Kultur des Drucks auf die Beschäftigten mit Inaktivitätsprotokollen, wo Leute Abmahnungen kriegen wegen wörtlich zweimaliger Inaktivität innerhalb von 5 Minuten. Was ist das für eine Kultur? Wir haben Krankenstände um 20, zum Teil bis zu 30% hoch, die jetzt gedrückt werden, zum Teil darüber, dass gezielt nur noch befristet eingestellt wird. Und wir haben eine Weigerung, überhaupt Tarifverträge abzuschließen und kollektive Vereinbarungen mit der Arbeitnehmerseite zu treffen, weil man die Leute einzeln stärker drücken kann, als wenn sie sich zusammentun.
Und interessant war, dass Springer-Vorstand Matthias Döpfner während eines 50-minütigen Interviews vor US-amerikanischer Wüstenkulisse, das war so eine Videowand, Jeff Bezos fragte, wie er zur Kritik der Gewerkschaften stünde. Der wich zunächst aus, sagte, Kritik predige er täglich, man soll sie sich doch zunächst vor den Spiegel stellen und fragen, ob die Kritik berechtigt sei und sich dann erst ändern. Die Kritik der Gewerkschaften hielt er offenbar nicht für berechtigt, denn er sagte,
I'm very proud of our working conditions, and I'm very proud of the wages that we pay. You know, in Germany, we employ 16,000 people. We pay at the high end of the range for any comparable work.
Ich bin also sehr stolz auf unsere Arbeitsbedingungen und auf die Löhne, die wir zahlen. In Deutschland beschäftigen wir 16.000 Menschen. Wir zahlen am oberen Ende für vergleichbare Arbeiten. Und da wurde mir für mich persönlich klar, der Mann, der ist abgehoben, der sein gegenwärtiges Geschäft in der Raumfahrt sieht, ist praktisch mit seinem Geschäft oben im Weltraum. Er gibt dafür $1 Milliarde pro Jahr aus und hat für mich den Kontakt zu den normalen Menschen verloren. Das gipfelte in dem Satz, Zitat, Sie müssen bereit sein, missverstanden zu werden. Wenn man es nicht könne, wenn man es nicht leisten könne, missverstanden zu werden, dann macht das nichts und dann mach es nicht sozusagen innovativ zu sein, was neu oder innovativ ist.
If you're going to do anything new or innovative, you have to be willing to be misunderstood. If you can't afford to be misunderstood, then for goodness sake, don't do anything new or innovative.
Jetzt hast du uns die Szenerie sehr schön beschrieben und auch so ein bisschen, worüber sich an dem Abend ausgetauscht wurde. Hat dich das auch dem näher gebracht, was vielleicht die Intention war jetzt, dass Axel Springer gesagt hat, wir wollen diesem Mann einen Preis geben?
Ja, und zwar nicht, weil ich das an diesem Abend bemerkt habe, sondern das Bild wird ja klarer, je mehr Preisträger auf der Springerbühne erscheinen. Also du hast ja erwähnt, Zuckerberg und der Web-Erfinder. Das ist so wie mit einer Zahlenreihe beim Mathe-Test. Ne? Hier sagen sie also in dem Fall bitte die drei Preisträger und wer wird der Nächste sein? Und ich könnte mir vorstellen, dass der Nächste der Microsoft-Gründer ist zum Beispiel, weil Döpfner erwähnte ihn kurz, als ich neulich mit Bill Gates beim Dinner saß. Das war sehr verräterisch, dieser kleine Nebensatz. Mein Tipp ist aber eher, dass vielleicht Elon Musk mit SpaceX und Tesla eingeladen wird. Auch vielleicht, wenn es jemand anders wird, die Richtung ist klar. Für mich hat der Preis weniger mit dem Drang zu tun, neue digitale Geschäftsmodelle zu suchen, als vielmehr sich in der englischsprachigen Welt zu vernetzen. Mir hat mal ein Informant gesagt, als man seinerzeit im Silicon Valley aufschlug, war Springer ein Nobody. Springer? Who? Wie kann man das ändern, ist dann die Frage natürlich. Ne? Unter anderem mit Preisverleihung. Ihr habt das vorhin sehr gut schon mal vorexerziert. Und zwar nicht nur einfach Preisverleihung, sondern Preisverleihung an die Alpha-Tiere des US-Business. Also ein Dinner mit Bill Gates kann wirklich Türen öffnen. Und es ist ja auch echte Bewunderung für die Washington Post dabei gewesen. Und 2013 sagte nämlich mal Döpfner, ich muss sagen, bei 188 Millionen Euro, dafür hätte ich die Washington Post auch gerne genommen. Weiß ich nicht, ob er das Geld in der Portokasse hatte. Aber, und jetzt kommt also Jeff Bezos wieder ins Spiel, der sieht sich ja als Retter der Washington Post. Der sagte, eine solche wichtige Zeitung, die in einer der wichtigsten Städte der Welt erscheint, müsse man kaufen, um sie eben zu retten. Und Springer, also Matthias Döpfner in dem Fall, also der Springer-Chef, sagte dann etwas verräterisch, haben Sie vor, noch weitere Zeitungen zu retten? Und da habe ich gedacht, der sucht vielleicht so ein bisschen Investitionskapital. Aber Bezos sprach davon, dass das Thema Zeitung ihn eigentlich gar nicht mehr interessiere. Er ist wirklich 100% jetzt in der Raumfahrt. Und er träumt von der Besiedlung von Planeten, aber nicht einfach, damit man dort Urlaub macht, sondern damit dort die Schwerindustrie der Erde ausgelagert werden kann, natürlich mit den Arbeitern, die diesen Job machen, und dass dann das Energieproblem der Erde gelöst wird, weil wir wissen ja alle, in 5 Milliarden Jahren ist die Sonne kaputt. Aber das ist natürlich nicht seine Vision, da die Sonne zu ersetzen, aber das Leben perspektivisch auf der Erde angenehmer zu machen. Und das ist natürlich jetzt alles hochspekulativ, warum Bezos nun tatsächlich Springer besuchte. Der kam von einem Norwegen-Urlaub und vielleicht passte das irgendwie in seinen Flugplan. Auf alle Fälle gibt es natürlich einen Networking-Effekt durch so einen Preis und es gibt nicht nur einen Effekt. Nicht zu unterschätzen ist auch der PR-Effekt für Springer. Dieser Konzern ist jetzt so bedeutend und das habt ihr vorhin sehr gut vorgespielt, dass die wichtigsten Player der Welt vorbeischauen und ja, vielleicht kommt auch ein neues Produkt dabei heraus. Vielleicht wird ja die Update-App serienmäßig dann im Tesla aufgespielt. Man weiß es nicht.
Und werden wir sehen, wer als nächstes da auf der Preisliste steht und dann auch das dann nochmal mit dir abstimmen, ob du da richtig gelegen hast. Jörg Wagner, vielen Dank. Wir hoffen, wir sprechen uns schon ganz bald wieder.
Nicht 5 Milliarden Jahre warten.
Ja, bis zum nächsten Kontakt dann.
Ja, mit Jörg haben wir über die möglichen Motive des Springer-Konzerns gesprochen, warum sie Amazon-Gründer Jeff Bezos diese Woche einen Preis überreicht haben. Gehört habt ihr es hier bei Eine Stunde Was mit Medien bei Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien?
Das medienpolitische Medienmagazin.
Was macht sie eigentlich? Die gute alte Medienpolitik. Eins haben wir jetzt in unseren 550 Sendungen gelernt. Sie verhält sich oft unauffällig im Hintergrund. Debatten werden oft über Jahre geführt. Aber hier und da fällt dann eine Entscheidung, die auch unseren Alltag verändert. Egal, ob jetzt als Medienmacher oder auch als Medienkonsument. Zum Beispiel, welche Medienangebote gibt es? Wer darf mit wem zusammenarbeiten, zusammengehen? Welche Rahmenbedingungen gibt es da? Wo muss man fördern? Wo muss man bremsen?
Was sich also lohnt, von Zeit zu Zeit mal den großen Zeh ins Wasser halten, um mal so zu sehen, was sich tut. Und das haben wir uns auch heute Abend vorgenommen, um ja so einen Wasserstand der aktuellen Mediendebatten zu bekommen.
Und diesen Wasserstand holen wir uns aus Leipzig. Dort sind nach zwei Tagen vor anderthalb Stunden die Medientage Mitteldeutschland zu Ende gegangen.
Und wenn man die intensiv verfolgt hat, da hat man kompakt komprimiert mitbekommen, was die Medienpolitik beschäftigt und was die Medienbranche so auf Trab hält. Für uns das Geschehen beobachtet hat Medienjournalist Jörg Wagner. Noch einmal guten Abend.
Ach, so schnell wolltet ihr mich wieder haben.
Ja, 5000 Milliarden Jahre, hatten wir doch besprochen. Also hast du denn eigentlich dich eher gefühlt wie so ein Reporter im Kriegsgebiet oder doch wie so ein heimischer Lokaljournalist, der seit Jahren im Grunde eigentlich immer wieder das Gleiche berichtet?
Also jetzt bin ich etwas verwundert. Kriegsgebiet? Nee, Leipzig ist wieder total aufgebaut. Alles in Ordnung und die Infrastruktur steht. Ich habe sogar LTE hier, deswegen hört ihr mich ganz super, glaube ich. Nee, aber
eher bezogen auf die Debatten dort,
ist
natürlich.
Ja, natürlich, ich habe es schon verstanden. Aber es ist eher sowas wie ein Klassentreffen, zu dem man jedes Jahr kommt und findet eigentlich, man ist älter geworden, aber auch reifer geworden. Und manche Themen, die hier diskutiert werden, die sind natürlich hier schon jahrelang ventiliert worden. Und die Knaller-News, die hier von Leipzig ausgeht, ist, der Streit um den Rundfunkbeitrag geht weiter.
Oha, das war jetzt aber ist nicht so gut überraschend. Wir wissen also jetzt nicht, was wir ab 2021 bezahlen werden.
Nee, aber es war erstmal nicht so wirklich zu sehen, dass der Streit weitergeht, weil auf den Podien fast Harmonie, aber wenigstens kann man sagen, diplomatische Höflichkeit war. Und gerade zum Thema Prozess der Sparanstrengungen von ARD, ZDF, Deutschlandradio, das war dann doch zu spüren, dass man sich wirklich moderat bewegte. Früher war das anders. Da gab es tatsächlich extreme Wortgefechte und da haben auch noch die Privaten immer dazwischen gefunkt. Aber diesmal war alles sehr sachlich, sehr informativ. Und vielleicht nochmal was zu diesen Sparanstrengungen. Es gibt ja diese Vorgabe der Medienpolitik, dass die Höhe des nächsten Rundfunkbeitrages ab 2021 nur dann seriöserweise gerecht gefunden werden kann, also die Zahl, wenn die Luft aus dem System abgelassen wird. Was meint also, dass durch den Abbau von Doppelstrukturen, durch technische Verbesserungen und andere strukturelle Maßnahmen die Teuerungsrate abgefangen werden sollte vorher und dass man dann erst sagt, was braucht ihr und ist das tatsächlich nötig, dass wir den Rundfunkbeitrag erhöhen. Aber der aktuelle ARD-Vorsitzende, der Intendant des Bayerischen Rundfunks, Ulrich Willem, spricht mittlerweile davon, dass man jetzt nur noch durch Programmkürzungen Spareffekte erzielen könne.
Die Summe der freien Mittel, der disponiblen Mittel in Haushalten wie den unseren, ist eben immer nur begrenzt. Und wenn auf relativ kurze Frist, sprich zum 01.01.2021, an die 3 Milliarden fehlen, in der Summe dieser dann folgenden 4 Jahre, dann können Sie dafür immer nur heranziehen die beweglichen Teile des Haushalts und dabei ist eben notwendig, ob wir das wollen oder nicht, das Programm ganz besonders betroffen.
Also wieder Testbild.
Auf dem Podium. Naja, das geht ja bis hin in Wiederholung. Das kann man natürlich endlos machen, aber dann leidet natürlich die Programmqualität. Auf dem Podium wirkte die Vertreterin der Medienpolitik, die Staatssekretärin Heike Raab vom Land Rheinland-Pfalz, die also auch an die Rundfunkkommission der Länder angekoppelt ist und da eher sowas wie eine Strittenzieherin ist, sehr ausgleichend, sehr vermittelnd, aber im Anschlussinterview für das Medienportal des Mitteldeutschen Rundfunks 360G gab sie sich wesentlich resoluter.
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist einfach zu wichtig dafür, dass einfach nur jeder auf seiner Position beharrt. Und ich meine damit ausdrücklich, wenn der aktuelle ARD-Intendant einfach sagt, wir brauchen 3 Milliarden mehr, dann ist das eher ein schwieriges Momentum. Wir können nicht einfach sagen, ich bin nicht bereit, über Veränderungen und Reformen in einem ausreichenden Maß nachzudenken, sondern ich fordere 3 Milliarden mehr. Das wird auch dem Auftrag, den man in einem solchen zeitlich befristeten Amt hat, nicht gerecht.
Da, wo Heike Raab eher, sagen wir mal, freundlich gestimmt war, war die Tatsache, als sie gefragt wurde, ob sie denn davon ausgeht, dass die Medienstaatsverträge, die in der Pipeline sind, die also zum Beispiel das Telemedien, den Telemedienauftrag der Öffentlich-Rechtlichen regeln wird, da sagte sie, ja, das war verschoben worden, die ersten Wochen und Monate des Jahres, aber wir kriegen das noch in diesem Jahr unter Dach und Fach. Und da hat wiederum der Chef der Staatskanzlei, Staatsminister Oliver Schenk, gesagt, der ist hier sozusagen auf heimatlichem Boden gewesen, er kommt nämlich aus Sachsen, er habe wirklich Zweifel, dass es in diesem Jahr noch klappen wird. Und interessant sind, wie sich dann so die Akzente verschieben. Zum Beispiel auch beim Thema DAB+, ihr sendet ja gerade drüber. Bisher ist das ja mehr so als technische Alternative diskutiert worden. Jetzt auch als Backup, wenn man mal die Streitereien um die Investoren mit den UKW-Antennen zu Rate zieht. Ihr erinnert euch, Ostern wurde ja gedroht, die Antennen abzuschalten, weil man irgendwelche Preisvorstellungen durchsetzen wollte. Und plötzlich kommt ins Bewusstsein zurück, ist vielleicht eine Rundfunkversorgung ähnlich wichtig wie Strom, wie Wasser, wie Gas, die MDR-Intendantin Carola Wille auf einem Podium am Mittag.
Ehrlich gesagt macht das nachdenklich, dass so eine letztlich so eine Infrastruktur, die der gesamten Gesellschaft dient, wir reden ja über die Terrestrik insgesamt, wo wir zig Millionen Menschen, fast die ganzen Menschen in der Gesellschaft damit erreichen, die im Katastrophenfall wichtig ist, dass sowas passieren kann. Also da müssen wir doch mal drüber nachdenken, Gemeinwohlorientierung von Infrastrukturen.
Und ich habe auch mal euren Chef gefragt, D-Radio-Intendant Stefan Raue, wie er das sieht.
Ich habe den Eindruck, diese Erkenntnis ist auch bei den Bundesländern, bei den Kartellbehörden, bei der Regulierungsbehörde, bei den Landesmedienanstalten inzwischen angekommen. Ich glaube, es ist ein bisschen unterschätzt worden in den letzten Monaten, was dort in diesem Markt eigentlich los ist. Man hat gedacht, dass das Ganze, weil es ja ein etabliertes System war und weil die Mitspieler in diesem Markt auch bekannt sind, dass das pflegeleicht läuft und geräuschlos, das ist nicht der Fall. Insofern müssen sich jetzt alle zusammenraufen und sicherstellen, dass wir auch nach dem 1. Juni weiterhin so senden, wie die Hörer das gewohnt sind.
Übrigens könnte man tatsächlich jährlich 10 Millionen Euro sparen, wenn man diese Doppelausstrahlung DAB Plus und UKW voneinander trennte, insofern, dass man sagt, also wir stellen perspektivisch UKW ein, also jetzt nicht als Drohkulisse, sondern tatsächlich als Plan. Bei einem Gesamtetat von 240 Millionen Euro ist das schon eine ziemlich deutliche Summe.
Rechnet vor, Jörg Wagner, herzlichen Dank und bis bald.
Ja, bis zum nächsten Kontakt, wann immer der auch sein wird.
Gerade sind in Leipzig die Medientage Mitteldeutschland zu Ende gegangen. Unser Thema hier in einer Stunde, was mit Medien. Ihr hört Deutschlandfunk Nova.
Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
Herr Peller.
Ja.
Spielen wir ein bisschen.
Okay.
Die Fragen heute Abend, kommen die von dir?
Nein, ich habe mich nicht vorbereitet. Hätte ich das sollen?
Oh Mensch, ich habe jetzt das Memo auch nicht bekommen. Aber zum Glück hat sich einer vorbereitet. Jörg Wagner ist wieder bei uns zu Gast. Hallo Jörg.
Ach doch, ja, schon wieder, ja.
Aus Leipzig zugeschaltet weiterhin.
Das ist praktisch, so einen Jörg Wagner in der Kiste zu haben, wo man einfach immer den rausholen kann, wenn es gerade klemmt, oder?
Das ist total super, weil wir haben uns überlegt, Jörg, wir sind jetzt quasi so ein bisschen durch deine Woche jetzt in den letzten Minuten, durch deine Medienwoche akustisch spaziert. Du hast uns da gut mitgenommen und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir gut zugehört haben. Du hast uns drei Medienfragen mitgebracht und Herr Peller und ich versuchen jeweils mehr Punkte zu bekommen.
Genau, zuerst eine Schätzfrage. Ich habe euch ja gesagt, dass 556.000 Mitarbeiter weltweit für Jeff Bezos arbeiten.
Ja.
Wie viel waren das noch vor 8 Jahren? Muss ich da jetzt was vorgeben?
Das war 2010, ne?
250.000.
Ich sage 100.000.
Dann hat Fienchen gewonnen. Mit 30.000 war es vor 10 Jahren.
Ach, das war ein Mittelständler.
Das ist ja interessant, oder? Wie die quasi explodiert sind, was die Mitarbeiter angeht. Aber da muss man sagen, viele Sachen, die heute machen, haben die damals auch nicht gemacht. Das ist ja auch echt unglaublich. Also, das freut mich über den Punkt. Und ich habe einen Spitznamen bekommen, Herr Pähler.
Fienchen.
Ja, das ist schön.
Ach so, hast du den noch nicht verraten? Das heißt du doch intern schon lange bei mir.
Echt? Das ist toll. Das freut mich.
Kommen wir zur zweiten Frage, damit deine Freude ein Ende hat.
Und zwar ist das jetzt eine Wissensfrage.
Oh.
Und zwar steht doch Jeff Bezos der Kritik, zumindest wenn er vorm Spiegel steht und sagt, sie ist berechtigt, der Kritik sehr positiv gegenüber. Und nun gab es am Abend eine Frage von Matthias Döpfner, was seine Kinder an Bezos kritisieren dürfen, beziehungsweise was sie kritisieren. Und jetzt gebe ich euch zwei Sachen vor.
Ja.
Sein Haarwuchs, sein Lachen oder sein lautes Schnarchen.
Ich sag sein Lachen.
Darf ich das Gleiche sagen? Sein Haarwuchs.
Nee, das Lachen ist korrekt. Also die Kinder kritisieren an ihm das Lachen. Ich habe es leider nicht gehört. Ich kann das nicht einschätzen.
Aber das Thema, das interessant. Das Thema Haare bei Jeff Bezos und das Thema Schnarchen, das wird nie bei solchen Typen kritisiert. Ich weiß das aus eigener Erfahrung.
Ach so.
Dann lach cool, er. Zwei Punkte.
Sei lieber vorsichtig, hab's gesagt.
Willst du meine Lache kritisieren,
ja,
oder was,
Herr Perler? Ja, aber hallo, will ich das. Kann doch aufholen, oder? Nein, aber egal. Die letzte Frage nehmen wir trotzdem noch hier aus.
Ja, das ist jetzt wieder eine Schätzfrage und sie kommt aus dem Bereich Leipzig. Hier war ja der Medientreffpunkt, hieß das früher, jetzt heißt es die Medientage Leipzig. Zum wievielten Mal fanden sie statt? Also wenn man bedenkt, dass zum Beispiel das Medienforum NRW ist zum Beispiel 1989 zum ersten Mal auf Sendung gegangen, hätte ich beinahe gesagt, also aufgelegt worden und wird in diesem Jahr nicht stattfinden, wenn ich richtig informiert
bin. Okay.
Da muss man auch so dran denken, da war ja auch noch Wende später und so, ne?
Nee, aber 1989 war nicht mehr viel später, bis die Wende war, Daniel, darf ich dich da kurz aufklären?
Ja, das weiß ich, aber ich meine, da ging es ja nicht direkt zur Sache dann, glaube ich.
Also sagen wir doch einfach mal 25 Jahre.
Ich sag 26 Jahre.
Herr Pela ist ein Dichter dran. Also der Veranstalter selbst hat gesagt 20 Jahre.
Okay.
Aber es gab natürlich schon Vorläuferfestivals, da hieß das irgendwie noch Medienforum Mitteldeutschland und es gab noch irgendwelche anderen Namen, Medienforum Ost oder jedenfalls zählen die Veranstalter selbst jetzt das 20. Festival.
Okay, das lassen wir durchgehen, allein weil ich dadurch näher dran bin.
Herr Perler, 2-1, freut mich.
Ja, mich und ein bisschen auch.
Aber wir haben zumindest mal gegen Jörg Wagner nicht total abgelost, weil ich glaube, ich habe schon Fragerunden erinnert, wo wir gar nichts wussten, was du von uns wissen
wolltest.
Ja, das stimmt,
das war gut. Er hat das Niveau schon angepasst, ja.
Mhm. Jörg Wagner, herzlich.
Hast du vielleicht noch eine Frage an mich?
Wir wünschen dir einfach eine gute Heimfahrt wieder.
Vielleicht eine Wissensfrage, wann sprechen wir uns wieder?
Naja, ich sag einfach nächste Woche, ich bleib so lange hier, oder?
Alles klar. Jörg Wagner, ihr gehört bei Deutschlandfunk Nova eine Stunde Was mit Medien.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien, das Medienmagazin für Pressefreiheit. Wir blicken mal einige Monate zurück. Die Inhaftierung des Weltjournalisten Denis Yücel hat in Deutschland viel Anteilnahme und eine Welle der Solidarität ausgelöst. Und mit seiner Freilassung gab es ein Aufatmen.
Doch die Situation für kritische Journalisten hat sich in der Türkei insgesamt nicht verbessert. Die Zeitung Cumhuriyet ist der türkischen Regierung schon lange ein Dorn im Auge. In dieser Woche hat ein Gericht einige Mitarbeiter der Zeitung zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.
Auch deutsche Journalisten stehen weiter am Pranger. An diesem Donnerstag, da geht der Prozess gegen Meşale Tolu weiter. Die Staatsanwaltschaft wirft der deutschen Journalistin laut Anklageschrift Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrororganisation und Terrorpropaganda vor. Ihr drohen deswegen bis zu 20 Jahre Haft. Die Türkei, die ist in Sachen Pressefreiheit ganz schön abgerutscht. Aber auch in anderen Ländern, die uns gar nicht so fern sind, da hat sich die Lage in den letzten 12 Monaten dramatisch verändert.
Das zeigt das neue Ranking der Pressefreiheit 2018. Das haben die Reporter ohne Grenzen in dieser Woche veröffentlicht. Darüber reden wir mit Anne Renzenbrink von den Reportern ohne Grenzen. Frau Renzenbrink, beim Blick auf die Ergebnisse, da bekommt man den Eindruck, vor allem Europa ist in diesem Jahr das größte Sorgenkind.
Ja, leider muss man das so sagen. Also in keiner anderen Weltregion hat sich die Situation der Pressefreiheit und die Situation für Journalistinnen und Journalisten im vergangenen Jahr so stark verschlechtert wie in Europa. Und um das konkret zu sagen, also wir haben von den 5 Ländern, die sich am meisten verschlechtert haben auf unserer Rangliste, liegen 4 in Europa. Und das sind Malta und Slowakei, wo ja in den vergangenen Monaten 2 Investigativjournalisten ermordet wurden, aber auch in Tschechien und in Serbien. Also in diesen Ländern, aber auch in anderen Ländern Europas sehen wir, dass wirklich eine ganz starke medienfeindliche Rhetorik vorherrscht durch zum Teil führende Politiker, dass aber auch juristisch gegen Journalisten vorgegangen wird. Also als kleines Beispiel die Investigativjournalistin Daphne Caruana Galizia aus Malta, die ja durch eine Autobombe ermordet wurde im vergangenen Jahr. Gegen sie waren zum Zeitpunkt ihres Todes mehr als 40 Verleumdungsklagen anhängig. Also dass zum Beispiel juristisch auch gegen Journalisten vorgegangen wird nach kritischer Berichterstattung und sie wegen angeblicher Verleumdung verklagt. Wir sehen aber auch ein Problem, strukturelles Problem oft in den Besitzverhältnissen von Medien. Das heißt, dass ganz wichtige Zeitungen, Fernsehsender, Radiosender in den Händen von regierungstreuen Unternehmen sind und somit eben die Berichterstattung vielleicht zugunsten ihrer eigenen Interessen lenken könnten. Und dieses Problem sehen wir auch in einigen Ländern innerhalb Europas.
Schauen wir mal auf unser Land. Deutschland ist zwar von Platz 16 auf Platz 15 gerutscht, also einen Platz besser, aber Sie machen sich trotzdem Sorgen wegen Übergriffen auf Journalisten. Welche Beispiele konkret machen Ihnen Sorgen?
Dieses Mal den G20-Protesten im Juli war das ja in Hamburg, dass ja Journalistinnen und Journalisten zum Teil von Demonstranten angegriffen wurden, aber auch zum Beispiel Pfefferspray abbekommen haben, von Wasserwerfern der Polizei getroffen wurden, obwohl sie aber eigentlich wirklich deutlich, sei es durch Kameras oder durch Presseausweise als Medienschaffende zu erkennen waren. Aber wir sehen auch einige grundsätzliche strukturelle Mängel auf der gesetzlichen Ebene, sei es durch das BND-Gesetz, das in Kraft getreten ist und ja im Prinzip die praktisch schrankenlose Überwachung von ausländischen Journalisten im Ausland erlaubt durch den Bundesnachrichtendienst, wenn das im politischen Interesse Deutschlands ist, aber auch die sogenannte Spionagebehörde genannt, die Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich, ein sehr sperriger Begriff, kurz CITES, die im vergangenen Jahr eröffnet wurde. Das ist im Prinzip eine Behörde, die zum Beispiel der Bundespolizei, aber auch dem BKA im Prinzip dabei helfen soll, mit Spionage-Trojanern an die Inhalte von verschlüsselter Kommunikation zu gelangen. Also im Prinzip, bevor die Inhalte verschlüsselt werden, dass da ja diese Kommunikation angegriffen werden kann. Und zwangsläufig können eben auch Journalisten oder werden auch Journalisten betroffen sein, die mit Informanten kommunizieren und aber auf Verschlüsselung setzen. Ja.
Wir haben jetzt schon neben Europa uns mit Deutschland beschäftigt, aber wenn wir mal weltweit aufs Ranking der Pressefreiheit schauen, gab es auch Lichtblicke?
Wir sehen tatsächlich auch Lichtblicke, Gott sei Dank. Ein wirklich positives Beispiel ist Gambia. Gambia hat sich verbessert um 21 Plätze, steht jetzt auf Rang 122. In Gambia haben wir wirklich eine große Veränderung durch den Machtwechsel gesehen. Also Ende 2016 ist ein neuer Präsident an die Macht gekommen, namens Adama Barrow. Und der hat wirklich zunächst Reformen wirklich angekündigt und auch Verbesserungen angekündigt. Dem sind aber auch schon Taten gefolgt. Also eine ganz positive Entwicklung ist, dass er ja wirklich wollte, das Verbrechen aus der vorangegangenen Diktatur unter dem Präsidenten Jammeh, dass diese Verbrechen aufgeklärt werden. Und darunter waren auch Verbrechen gegen Journalisten, die dort passiert sind. Wir haben ja in vielen Ländern auf der Welt Korrespondenten, die für uns vor Ort in dem Land arbeiten. Und in Gambia ist unser ehemaliger Korrespondent 2004 ermordet worden. Und die ganze Zeit gab es da einfach keine richtige Aufklärung. Und es war nie klar, wer hat den Mord in Auftrag gegeben, wer steht da eigentlich hinter. Und jetzt wurden tatsächlich vor kurzem Haftbefehle gegen die mutmaßlichen Verantwortlichen erlassen. Und das ist ein Beispiel für etwas Konkretes, wo wir wirklich Verbesserungen sehen. Außerdem soll auch der Schutz der Meinungsfreiheit in die Verfassung festgeschrieben werden. Und all das sind Beispiele dafür, dass wir insgesamt eine positive Bilanz ziehen können, was Gambia betrifft.
Wir haben eben schon über Meşale Tolu und die Cumhuriyet in der Türkei gesprochen. Wie nehmen Sie die Situation in der Türkei insgesamt wahr?
Also die Türkei, die hat sich nochmal verschlechtert auf unserer Rangliste der Pressefreiheit. Sie steht mittlerweile auf Platz 157 von 180 Staaten. Und uns ist wirklich ganz wichtig, immer wieder zu betonen, dass sich auch nach der Freilassung von Deniz Yücel die Situation für Journalisten vor Ort gar keineswegs verbessert hat. Im Gegenteil. Also es gibt immer wieder schockierende Gerichtsurteile, gerade heute und auch gestern. Also gestern wurden mehrere Mitarbeiter der Zeitung Cumhuriyet, das ist wirklich eine ganz bekannte regierungskritische und wichtige Zeitung in der Türkei, 14 ihrer Mitarbeiter wurden zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt, zum Teil bis zu über 8 Jahre. Da ist der Herausgeber bei, der Chefredakteur bei, ein bekannter Investigativjournalist namens Ahmet Çik. Die Mitarbeiter bleiben jetzt erstmal auf freien Fuß, solange quasi bis ein Urteil in dem Berufungsverfahren gefällt wurde. Aber solange dürfen sie auch nicht ausreisen. Sie haben alle ein Ausreiseverbot bekommen. Und im Prinzip ist das, also die Zeitung Cumhuriyet steht wirklich symbolisch für die ganz wenigen noch verbliebenen unabhängigen Medien und für eben den Kampf dieser unabhängigen Medien gegen die Verfolgung in der Türkei. Und insofern ist das wirklich ein ganz verheerendes Urteil und Schlag gegen die Pressefreiheit in der Türkei.
Dann lassen Sie uns mal über den Fall Meşale Tolu reden. Der ging ja heute vor Gericht weiter. Sie darf zwar weiter nicht ausreisen, aber muss sich jetzt nicht mehr jede Woche bei der Polizei melden. Ist das nicht ein Schritt in die richtige Richtung?
Na, es gab heute in Istanbul eine Lockerung der Auflagen für Meşale Tolu, eben, dass sie sich nicht mehr jede Woche melden muss bei der Polizei. Aber nach wie vor darf sie nicht ausreisen in ihre Heimat nach Deutschland mit ihrer Familie, mit ihrem Sohn. Und sie hat ja auch immer wieder betont, dass sie das gerne möchte. Und das darf man nicht vergessen. Nach wie vor drohen ihr ja 20 Jahre Haft, weil sie auf der Anklagebank sitzt wegen angeblicher Terrorpropaganda, wegen angeblicher Mitgliedschaft in einer Terrororganisation, und darauf drohen eben 20 Jahre. Und das sind so diese Standardvorwürfe, die vielen kritischen Journalisten leider in der Türkei gemacht werden, diese Terrorismusvorwürfe. Und das heißt, nach wie vor droht ihr diese ganz lange Haftstrafe, und wir werden nicht aufhören, das zu kritisieren und uns für sie einzusetzen, bis sie freigesprochen wird, bis diese konstruierten Vorwürfe fallen gelassen werden.
Wer könnte denn da aber jetzt etwas lösen? Gibt es genug Druck aus dem Ausland oder unternehmen auch andere Länder, die politische und wirtschaftliche Beziehungen mit der Türkei haben, zu wenig?
Also ich denke schon, dass insbesondere auch die Europäische Union noch mal deutlicher werden muss bei aller Kritik an der türkischen Regierung und an der Justiz. Ich meine, Erdogan gaukelt ja im Prinzip Rechtsstaatlichkeit vor, aber wir haben es hier mit einer Willkürjustiz zu tun, die aufgrund von Fehlern durchzogenen Anklageschriften Urteile oder Journalisten zu langen Haftstrafen verurteilt. Da ist es ganz wichtig, dass man im Prinzip noch lauter wird und noch mal konkreter wird und dass wirklich die Namen der inhaftierten Journalisten, die Namen der verfolgten Journalisten öffentlich genannt werden und dass sie dass öffentlich ihre Freilassung gefordert wird, insbesondere auch von der Europäischen Union, und dass man diese Verfahren, diese wirklich nicht rechtsstaatlichen Verfahren ganz genau beobachtet wird, bevor man darüber nachdenkt, die Beziehungen zu normalisieren.
Sagt Anne Renzenbrink von Reporter ohne Grenzen. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Herr Pähler, das war die Ausgabe von heute.
Schnell, ne?
Das ging ratzefatz. Mhm. Ich freue mich schon, ein kurzer Blick auf die kommende Woche.
Ja, da wird's poppig.
Republika steht wieder an ab dem 2. Mai, also
Mittwoch.
Ab Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Das heißt, mittendrin so zur etwas über die Halbzeit zur Republika melden wir uns dann auch direkt aus Berlin mit einer Stunde was mit Medien. Ich freue mich schon sehr, was wir da auch so Mediales alles erleben werden.
Auf jeden Fall einiges. Ist ja jedes Jahr so gewesen, kann man schon so sagen, oder?
Ja, definitiv. Und was man auch noch an dieser Stelle sagen kann, wenn ihr Lust habt, zumindest mich zu treffen, du bist nicht da, Herr Pähler. Ne?
Nein, bist du doch da?
Ich bin doch. Ich wollte erst nicht, ne?
Mhm. Also, ach, diesmal gehe ich nicht hin, ist doch
ja
immer das Gleiche.
Ich durfte quasi sogar
gar nicht.
Aber gerade
deswegen.
Aber jetzt musste ich dann auf einmal doch wieder hin. Es hat was mit Barbara Schöneberger zu tun.
Nein.
Mehr verrate ich aber noch nicht.
Jetzt bin ich aber neugierig.
Ja. Ich erzähle es nächste Woche.
Okay.
Weil es muss ja erst passieren und dann. Auf jeden Fall, wenn ihr Lust habt, vielleicht auch mir Hallo zu sagen, kommt gerne zur Republika. Am Mittwochabend um 19:45 gibt es das digitale Quartett, so on stage, da bin ich dann mit dabei.
Und das hat was mit Barbara Schöneberger zu tun?
Das hat nichts mit Barbara Schöneberger zu tun. Was das aber mit Barbara Schöneberger zu tun hat, das erfahrt ihr in der kommenden Woche, spätestens dann am Mittwochabend auf der Republika on stage oder am Donnerstag ab 20 Uhr bei einer Stunde was mit Medien hier bei Deutschlandfunk Nova. Und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.